Wenn du diese heutige Analyse hörst und also mal an deinen eigenen Alltag denkst, dann hast du diese eine bestimmte Person garantiert sofort vor Augen.
Oh ja, ich glaube, ich weiß schon, wen du meinst.
Genau. Also du stellst dir jemanden völlig Neues vor. Egal ob auf einer Party oder in einem Meeting im BU oder beim Abendessen. Und du kannst wirklich die Uhr danach stellen.
Ja.
Innerhalb von 5 Minuten findet diese Person das absolute Haar in der Suppe.
Mhm.
Die neue Person war zu laut oder zu leise, hat die falsche Jacke getragen oder hat einfach irgendwie seltsam geatmet.
Richtig. Man hat fast das Gefühl, diese Leute haben so einen inneren Radar, der ausschließlich auf Fehler programmiert ist.
Exakt. Und dann schauen wir uns mal das genaue Gegenteil an.
Ja.
Jemand, der buchstäblich jeden neuen Bekannten nach 2 Minuten für den faszinierendsten Menschen der Welt hält.
Wie so ein menschlicher Golden Retriever.
Ja, genau. Ein Golden Retriever, der einfach jeden bedingungslos großartig findet.
Was uns dann auch direkt zu der Frage führt, die Psychologen eigentlich schon seit Jahrzehnten umtreibt.
Mhm.
Wenn wir diese extremen Verhaltensmuster beobachten, also den ewigen Kritiker auf der einen Seite und den grenzenlosen Optimisten auf der anderen,
ja,
betrachten wir da eigentlich objektive Reaktionen auf die Menschen im Raum?
Oder schauen
wir in diesem Moment eigentlich tief in die innere psychologische Maschinerie des Beurteilenden selbst?
Und genau das ist der Ausgangspunkt für unseren heutigen Deep Dive. Wir begeben uns da auf eine echte Entdeckungsreise in die verborgene Architektur unserer ersten Eindrücke.
Absolut.
Und unsere Basis dafür ist eine extrem umfangreiche, geradezu akribische Forschungsarbeit von Richard Rau und seinen Kollegen aus dem Jahr 2022.
Erschienen in der Fachzeitschrift Social, Psychological and Personality Science.
Genau. Und unsere Mission heute, für dich als Zuhörer, ist quasi, wir wollen gemeinsam herausfinden, ob wir alle mit einem, fest verdrahteten, generalisierten Stereotyp über den durchschnittlichen anderen durch die Welt laufen.
Mhm.
Haben wir also eine unsichtbare psychologische Schablone im Kopf, die unser Urteil über Fremde diktiert, noch bevor die überhaupt ihr erstes Wort gesagt haben?
Und die Tragweite dieser Frage ist wirklich gewaltig.
Ja.
Es geht hier nicht nur um ein bisschen Partypsychologie. Es geht darum, wie Organisationen ihre Mitarbeiter auswählen.
Okay.
Endlich auch, wie jeder Einzelne von uns seine soziale Realität konstruiert.
Wahnsinn.
Aber um das wirklich wissenschaftlich greifbar zu machen, müssen wir uns zuerst das fundamentale Werkzeug dieser Forschung ansehen.
Mhm.
Den sogenannten Perceiver-Effekt. Also auf Deutsch den Wahrnehmereffekt.
Okay, also lass uns das mal aufdröseln.
Ja.
Bevor wir uns in diese wirklich verrückten Experimente stürzen, die das Team um Rau da aufgebaut hat. Wir müssen ja erstmal verstehen, wie Psychologen überhaupt messen, was in einer sozialen Interaktion passiert.
Richtig.
Wie genau isoliert man diesen einen Effekt?
Die Grundlage dafür ist das Social Relations Model.
Okay.
Kurz SRM. Das hat David Kenny bereits 1994 entwickelt.
Ah, das ist schon ein bisschen älter.
Genau, aber es ist absolut fundamental. Kenny hat nämlich erkannt, dass ein soziales Urteil niemals eine einfache, eindimensionale Linie zwischen zwei Menschen ist.
Wie meinst du das?
Also, wenn du nach einem Meeting sagst, dieser neue Kollege ist super kompetent und total sympathisch,
ja,
dann ist das nicht einfach ein objektiver Fakt über ihn. Dein Urteil ist eigentlich ein Cocktail aus 3 völlig verschiedenen Zutaten.
Okay, 3 Zutaten.
Die erste Zutat ist der Target-Effekt, also der Zieleffekt. Das ist das, was die Person objektiv einfach mitbringt.
Okay, also wenn jemand einfach wahnsinnig charmant ist und jeder im Raum ihn toll findet, dann ist das sein Target-Effekt.
Exakt. Das liegt dann wirklich an ihm.
Gut, und die zweite Zutat wäre dann wahrscheinlich diese ganz spezifische Chemie zwischen zwei Menschen, oder?
Ja.
Also dieser Beziehungseffekt.
Mhm.
Es gibt ja Leute, die mit fast jedem klarkommen, aber ausgerechnet bei dieser einen Person fliegen sofort die Fetzen, weil die Persönlichkeiten auf so eine ganz bestimmte Art kollidieren.
Das ist der Beziehungseffekt, ganz genau beobachtet.
Cool.
Aber die dritte Zutat, und das ist jetzt der absolute Fokus der heutigen Studie, ist der Perceiver-Effekt.
Der Wahrnehmereffekt.
Genau. Das ist deine ganz persönliche, durchschnittliche Basislinie, mit der du in jede Begegnung reingehst.
Okay.
Es ist deine generelle Tendenz, andere Menschen auf eine bestimmte, konsistente Art zu bewerten. Und zwar völlig unabhängig davon, wer dir eigentlich gegenüber sitzt.
Die Forscher nutzen da ja ein sehr anschauliches Beispiel mit einem frisch zusammengewürfelten Basketballteam.
Oh ja, das finde ich super hilfreich.
Ja, total. Also stell dir vor, du bist als Beobachter dabei. Wir haben da zwei Spieler, nennen wir sie mal Chris und Leo.
Okay, Chris und Leo.
Und die sollen nach dem ersten Training den Rest der Mannschaft bewerten. Speziell geht es da um die Eigenschaft Kontaktfreudigkeit.
Mhm.
Also Chris gibt seinen Bewertungsbogen ab und er hat bei ausnahmslos jedem einzelnen Teamkollegen angekreuzt, dass dieser unterdurchschnittlich kontaktfreudig sei.
Jeder Einzelne?
Jeder Einzelne. Und Leo hingegen bewertet exakt dasselbe Team, also im selben Raum zur selben Zeit.
Ja.
Und der gibt an, dass alle seine neuen Kollegen extrem gesellig und offen sind.
Und hier sehen wir den Perceiver-Effekt in seiner reinsten Form. Chris und Leo haben dieselbe objektive Realität beobachtet.
Ja.
Aber sie haben völlig unterschiedliche soziale Realitäten konstruiert. Und was die Zahlen der Studie hierzu liefern, ist wirklich bemerkenswert.
Lass hören.
Wir sprechen hier nicht von so einer kleinen statistischen Unschärfe am Rande. Der Perceiver-Effekt erklärt zwischen 20% und 30% der gesamten Variation darin, wie Menschen wahrgenommen werden.
Wow, okay. Wenn wir das mal für uns im Alltag übersetzen, fast ein Drittel unseres Urteils über einen neuen Menschen hat absolut nichts mit dieser Person zu tun.
Richtig.
Ein Drittel unseres ersten Eindrucks ist einfach nur ein Echo unserer eigenen inneren Werkseinstellung. Das ist echt krass.
Ist es. Und um zu verstehen, woher diese Werkseinstellung überhaupt kommt, müssen wir einen kurzen Blick in die Entwicklungspsychologie werfen.
Oh, okay. Gehen wir jetzt in die Kindheit zurück.
Genau. Klassische Theorien wie zum Beispiel die Bindungstheorie von John Bowlby.
Mhm.
Oder die psychosozialen Entwicklungsstufen von Erik Erikson, die bieten hier den Erklärungsansatz.
Ah ja, Erikson hat man schon mal gehört.
Und Bowlby und Erikson argumentieren nicht einfach nur mit vagen Gefühlen, sondern mit der Entstehung von handfesten kognitiven Bauplänen in unserem Hirn.
Wie kann man sich das vorstellen?
Stell dir vor, ein Säugling schreit und eine Bezugsperson reagiert verlässlich und tröstend.
Okay.
Das Gehirn lernt dann nicht nur, oh, diese eine Person ist gut. Es generalisiert diese Erfahrung. Es entsteht ein neuronales Muster, ein inneres Arbeitsmodell, das besagt, die Welt da draußen ist sicher, Menschen sind wohlwollend und verlässlich.
Das ist im Grunde wie der Standardfilter bei der Kamera von deinem Smartphone, oder?
Ja, das ist ein schöner Vergleich.
Also bevor du das Foto überhaupt auf dem Bildschirm siehst, hat der Algorithmus im Hintergrund schon den Kontrast erhöht, die Farben wärmer gemacht und die Helligkeit angepasst.
Ganz genau.
Wer in seiner Kindheit ein tiefes Urvertrauen entwickelt hat, dessen psychologischer Algorithmus legt bei jeder neuen Begegnung automatisch so einen warmen, positiven Filter über das Bild.
Richtig.
Und wer halt früh gelernt hat, dass die Welt unberechenbar oder vielleicht sogar feindselig ist, dessen Software zieht sofort die Farben raus und erhöht die Schärfe, um potenzielle Bedrohungen einfach schneller zu erkennen.
Diese Metapher mit dem Smartphone-Filter trifft exakt den Kern von dem, was Bowlby verinnerlichte Arbeitsmodelle nennt. Es ist eine unbewusste Vorverarbeitung der sozialen Realität.
Okay, aber hier muss ich jetzt mal kurz innehalten und mich mal in die Rolle des skeptischen Zuhörers versetzen.
Sehr gerne.
Wenn wir nochmal an unser Basketballteam von vorhin denken.
Chris und Leo.
Genau. Woher wissen die Forscher denn eigentlich so sicher, dass dieser Chris einfach einen negativen Filter hat?
Mhm.
Was ist, wenn er in der letzten Saison einfach in einem schrecklichen Team gespielt hat?
Ah.
Also wenn sein alter Trainer toxisch war und seine alten Mitspieler ihn gemobbt haben, dann ist seine Skepsis doch keine tiefe frühkindliche Persönlichkeitseigenschaft.
Ja.
Sondern einfach eine total logische Reaktion auf seine jüngsten Erfahrungen, die er jetzt auf das neue Team projiziert.
Das ist ein ganz entscheidender Einwand. In der Forschung nennt man das Problem der einzigartigen Vorerfahrung.
Okay.
Und das ist exakt der Grund, warum viele frühere Studien zu diesem Thema in der Fachwelt echt stark kritisiert wurden.
Ah, weil die das nicht rausrechnen konnten.
Genau. Sie konnten oft nicht sauber trennen, ob jemand wirklich ein generalisiertes, tief verankertes Stereotyp in sich trägt. Oder ob er einfach situativ auf Vorwissen reagiert. Wie dein Chris mit dem toxischen Trainer.
Also wenn ich beweisen will, dass es wirklich der psychologische Kamerafilter ist und nicht einfach nur die Tatsache, dass das Motiv vor der Linse irgendwie hässlich ist,
ja,
dann muss ich die Situation komplett isolieren.
Ganz genau.
Das würde ja bedeuten, ich muss jede Form von Vorwissen eliminieren. Die Leute dürfen sich unter gar keinen Umständen vorher schon mal begegnet sein.
Richtig. Rau und sein Team haben deshalb für ihre Untersuchung einen sogenannten strikten Test entwickelt.
Okay.
Und der hat drei absolut unverhandelbare Bedingungen.
Drei Bedingungen.
Bedingung Nummer eins ist genau das, was du gerade hergeleitet hast. Null Bekanntschaft. Zero Acquaintance.
Ah.
Niemand in den Studien durfte sich vorab kennen. Sobald sich auch nur zwei Personen irgendwie aus einem Uniseminar kannten, wäre die Gruppe unbrauchbar gewesen.
Weil echtes Vorwissen das Urteil kontaminiert.
Exakt.
Aber Moment mal, null Bekanntschaft. Das hat man doch früher in der Psychologie oft einfach so gelöst, dass man den Probanden Fotos von fremden Gesichtern vorgelegt hat?
Ja, das hat man oft gemacht.
Oder man hat sie Videos bewerten lassen, aber ohne Ton. Das ist doch dann eigentlich die perfekte Nullbekanntschaft, oder nicht?
Methodisch gesehen, ja. Aber ökologisch gesehen ist es fast wertlos.
Wieso das?
Weil die Forscher um Rau betonen, dass das menschliche Gehirn ein Gesicht auf einem Foto völlig anders verarbeitet als einen lebenden Menschen, der einem real gegenüber sitzt.
Ah, okay, weil es keine Interaktion gibt.
Genau, das Leben ist ja kein statisches Bild. Und daher kommt auch direkt die zweite Bedingung dieses strikten Tests.
Und die wäre?
Echte persönliche Interaktion.
Ah, logisch.
Die Teilnehmer müssen miteinander sprechen, sie müssen verhandeln, nonverbale Signale austauschen. Der Filter muss in einer echten, dynamischen, sozialen Situation aktiviert werden. Sonst messen wir nicht das Richtige.
Okay, verstehe. Wir haben also völlig Fremde, die live und in Farbe miteinander interagieren.
Ja.
Aber mir fällt da noch so ein statistisches Problem ein.
Welches?
Wenn du als Zuhörer oft Online-Bewertungen liest, dann kennst du hundertprozentig diesen einen Typ-Nutzer.
Oh ja.
Egal, ob es um einen neuen Kollegen geht, um ein Restaurant oder um den billigsten Toaster auf Amazon.
Ja.
Dieser Typ klickt einfach immer reflexartig auf 5 Sterne.
Der 5-Sterne-Bewerter.
Genau. Nicht, weil er den Toaster wirklich so tiefgreifend analysiert hat, sondern weil er einfach ein notorischer 5-Sterne-Vergeber ist. Wie trennt man denn jetzt bitte diesen Toaster-Bewerter von jemandem, der wirklich eine aufrichtige, positive Grundhaltung gegenüber Menschen hat?
Das ist eine super Frage. Und das führt uns direkt zur dritten und vielleicht wichtigsten Bedingung des strikten Tests.
Okay.
Der Kontrolle für Akquieszenz.
Was heißt das?
Das ist die Zustimmungstendenz. In so Fragebögen gibt es immer Menschen, die aus reiner Gewohnheit oder Bequemlichkeit einfach immer zustimmen oder die Extreme der Skalen bevorzugen.
Also die Leute, die einfach immer überall ein Häkchen bei Stimme voll zu.
Macht.
Ganz genau. Und wenn jemand das bei jeder Frage macht, sieht das in den Rotarten so aus, als würde er alle Menschen extrem positiv sehen.
Dabei klickt er einfach nur gern. Richtig. In Wahrheit ist es nur ein mechanisches Klickverhalten. Die Forscher mussten dieses spezifische Muster also mathematisch herausrechnen.
Man muss also sozusagen den Lärm aus den Daten filtern, um das tatsächliche psychologische Signal überhaupt zu hören.
Perfekt zusammengefasst, ja.
Und um diesen gigantischen Anspruch, also null Bekanntschaft, echte Interaktion und diese statistische Säuberung in die Realität umzusetzen, haben Rau und seine Kollegen ein Forschungsdesign entworfen, das wirklich, also das ist massiv.
Das ist es.
Lass uns mal auf Studie 1 schauen. Wir reden hier von 146 Teilnehmern. Und die kamen nicht nur einmal ins Labor.
Sondern
zu 2 verschiedenen Messzeitpunkten. Und das im Abstand von mehreren Wochen.
Okay.
Und der Clou dabei ist, beim zweiten Mal saßen sie wieder mit komplett neuen Fremden am Tisch. Niemand durfte jemandem ein zweites Mal begegnen.
Wahnsinniger logistischer Aufwand. Und sie saßen da ja nicht einfach nur rum und haben sich über ihre Hobbys unterhalten, oder?
Nein, überhaupt nicht. Um diese verinnerlichten Arbeitsmodelle wirklich an die Oberfläche zu zwingen, brauchte es Reibung.
Reibung, okay.
Und wie sie diese Reibung erzeugt haben, ist mega faszinierend. Die Gruppen mussten nämlich hochkomplexe, moralische Dilemmata diskutieren.
Oh, das kann hitzig werden.
Und wie? Ein Fallbeispiel aus dem Material war zum Beispiel die Geschichte von Marianne.
Was passiert da?
Also, Mariannes Ehemann Reinhard wird unheilbar krank. Das einzige Medikament, das ihn noch retten könnte, ist unbezahlbar teuer und die Familie ist finanziell komplett am Ende.
Tragisch. Okay.
Und dann betritt Karl-Heinz die Bühne.
Wer ist Karl-Heinz?
Ein alter Bekannter, der schon immer heimlich in Marianne verliebt war.
Oh je.
Er bietet ihr an, das rettende Medikament komplett zu bezahlen. Aber er knüpft daran eine Bedingung. Marianne muss eine Nacht mit ihm verbringen.
Wow, ein absolutes moralisches Minenfeld.
Total.
Aber die Forscher nutzen solche Extreme natürlich ganz gezielt.
Warum genau?
Naja, in einer Diskussion über so ein derartiges Thema prallen tiefe persönliche Wertvorstellungen völlig ungeschützt aufeinander.
Ja, das stimmt. Da kann man nicht lange neutral bleiben.
Genau, es entsteht sofort eine Gruppendynamik, in der sich die wahre Persönlichkeit eigentlich nicht mehr verstecken lässt.
Und nach diesen superintensiven Diskussionen mussten sich die Teilnehmer dann gegenseitig bewerten.
Mhm.
Hier tauchen dann zwei zentrale psychologische Dimensionen auf, nämlich Agentik und Gemeinschaftssinn.
Kannst du die kurz erklären?
Klar. Um das mal greifbar zu machen, Agentik meint in diesem Kontext so Dinge wie Durchsetzungsvermögen oder Dominanz.
Ah, okay.
Also wer ergreift das Wort, wer drückt seine moralische Sichtweise in der Diskussion durch?
Verstehe.
Und Gemeinschaftssinn?
Gemeinschaftssinn, oft auch Communion genannt, das misst sozusagen die Wärme. Wer versucht in der Diskussion zu vermitteln? Wer zeigt Empathie für die anderen am Tisch?
Okay. Diese Bewertungen bildeten dann die Basis für Studie 1.
Das war jedoch nur der Auftakt, muss man dazu sagen.
Ja, da kommt noch mehr.
In Studie 2 haben sie die Komplexität noch einmal drastisch erhöht. Wir sprechen hier von 295 Teilnehmern.
Wahnsinn.
In riesigen Sessions. Und anstatt jetzt Wochen zwischen den Treffen verstreichen zu lassen, mussten die Probanden hier bis zu 4 verschiedene Aufgaben direkt hintereinander absolvieren.
Direkt hintereinander?
Direkt hintereinander. Und nach jeder einzelnen Aufgabe wurde der Raum neu durchgemischt.
Oh mein Gott.
4 Aufgaben, 4 komplett unterschiedliche Gruppen von völlig Fremden.
Was mich an Studie 2 am meisten gepackt hat, war ehrlich gesagt die Auswahl dieser Aufgaben.
Ja.
Das war nämlich nicht einfach nur, oh, wir diskutieren noch ein Dilemma.
Nein.
Die Kontexte wurden radikal verändert.
Wie sahen die aus?
Es fing an mit so einer lockeren sozialen Kennenlernrunde. Einfach mal ein bisschen plaudern.
Ganz entspannt.
Genau. Aber dann plötzlich ein harter Wettstreit. Die Teilnehmer mussten als Alumni-Vertreter in eine Verhandlung gehen und richtig hart um Preisgelder für einen Kandidaten kämpfen.
Da weht ein anderer Wind.
Und direkt danach mussten sie kooperieren bei der ganz klassischen Lost-on-the-Moon-Aufgabe.
Ah, das ist ein ganz bekanntes gruppendynamisches Szenario.
Genau.
Man simuliert den Absturz auf dem Mond und die Gruppe muss gemeinsam so eine Liste von Überlebensgegenständen wie Sauerstoffflaschen oder Streichhölzer nach Wichtigkeit priorisieren.
Genau das. Und als wäre das nicht schon genug Stress für einen Tag, mussten sie danach als Gruppe extrem schwierige mathematische und verbale Probleme aus dem amerikanischen SAT-Test lösen.
Also dem Uni-Zulassungstest.
Genau. Und erst danach wurden die sogenannten Big Five der Persönlichkeit für die anderen Gruppenmitglieder bewertet.
Okay.
Und hier muss ich wieder reingrätschen, denn das widerspricht doch völlig jeglicher Intuition.
Inwiefern meinst du das?
Naja, also wenn ich in der Kennenlernrunde sitze,
ja,
und jemand erzählt total nett von seinem neuen Hund, dann bewerte ich ihn natürlich positiv.
Klar.
Aber wenn ich eine Stunde später mit 3 komplett neuen Leuten an diesem furchtbaren SET-Mathe-Test sitze,
ja,
und die Gruppe versagt wirklich kläglich, weil absolut niemand auch nur eine einzige Gleichung lösen kann.
Das frustriert.
Total. Dann muss mein Urteil doch umschwenken. Ich kann doch unmöglich den kompetenzlosen Matheversager mit derselben warmen Positivität bewerten wie den netten Hundetypen von vorhin.
Mhm.
Der Kontext zwingt mich doch dazu, meinen Filter komplett anzupassen, oder?
Das ist eine absolut logische Schlussfolgerung. Und genau hier entfaltet diese Studie ihre allergrößte Sprengkraft.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Um deine Frage nämlich zu beantworten, haben die Forscher ein sogenanntes Strukturmodellierungsverfahren angewendet. Kurz SEM für Structural Equation Modeling.
Okay, also bevor wir zu den krassen Ergebnissen kommen, SEM klingt jetzt nach richtig schwerer Mathematik. Was genau macht dieses Verfahren mit den Daten?
Stell dir SEM einfach wie ein extrem hochauflösendes Audiomischpult vor.
Okay, ein Mischpult?
Ein Mischpult, das in der Lage ist, eine einzige, ganz leise Tonspur aus einem lauten, chaotischen Konzertmitschnitt herauszufiltern.
Ah, okay.
Das Verfahren nimmt also all diese chaotischen Bewertungen aus der Mondaufgabe, der Matheaufgabe und dem netten Kennenlernen.
Ja.
Dann filtert es systematisch den Lärm heraus. Es zieht zum Beispiel das Hintergrundrauschen der Toasterbewerter ab.
Also die bloße Akquisizenz, dieses blinde Klicken.
Richtig. Und es subtrahiert auch den Target-Effekt.
Ah.
Also wie charmant oder eben wie gut in Mathe eine Person objektiv wirklich war.
Verstehe.
Was am Ende auf dieser isolierten Tonspur übrig bleibt, ist ausschließlich der reine, unverfälschte Perceiver-Effekt. Dein ganz persönlicher psychologischer Kamerafilter.
Wahnsinn. Und was kommt da jetzt raus, wenn man diesen Filter über all diese verschiedenen Situationen und sogar Wochen hinweg abhört? Schwankt das Signal?
Nein.
Gar nicht.
Die Ergebnisse zeigen eine fast schon beängstigende Stabilität.
Echt?
Die Forscher fanden für die globale Positivität eine Korrelation von rund 0,50.
0,50. Was heißt das jetzt genau?
Um das mal aus dem Statistikjargon zu übersetzen, etwa die Hälfte der gesamten Variation in unserem globalen Urteil bleibt stoisch konstant.
Okay.
Über Wochen hinweg, über völlig fremde Menschengruppen hinweg. Und sogar, um auf deinen Einwand zurückzukommen, über diese radikal unterschiedlichen Kontexte hinweg.
Das ist krass.
Jemand, der beim Diskutieren über das moralische Dilemma dazu neigte, positive, sozial erwünschte Eigenschaften in anderen zu sehen, tat exakt das Gleiche auch bei der Matheprüfung mit völlig neuen Gesichtern.
Das bedeutet also, selbst wenn der Mathe-Tisch kollektiv versagt hat, hat die Person mit dem rosaroten Filter wahrscheinlich trotzdem gedacht, ach okay, wir haben das Ergebnis vermasselt, aber die Leute haben sich echt bemüht und waren kooperativ.
Ganz genau.
Der Filter lässt sich vom Kontext quasi überhaupt nicht abschalten.
Richtig.
Und was passierte mit unserem Toaster-Bewerter?
Das SEM-Verfahren zeigte, dass auch die Akquiszenz, also dieses rein mechanische Skalenklicken, eine Korrelation von etwa 0,50 aufwies.
Okay, das ist also auch konstant.
Ja, es ist ebenfalls eine extrem stabile Eigenschaft. Das beweist einfach, wie extrem wichtig es war, diesen Effekt herauszurechnen.
Ja, logisch.
Hätte man das nicht getan, hätte man bloße Klickfaulheit leicht als echte Menschenliebe fehlinterpretieren können.
Absolut.
Aber die entscheidende Erkenntnis bleibt. Selbst nachdem die reine Skalennutzung herausgefiltert wurde, blieb die tatsächliche, inhaltliche Positivität gegenüber Menschen bemerkenswert stabil.
Wahnsinn. Was mich an den Daten auch völlig fasziniert hat, war dieses Detail zum sogenannten Meta-Liking.
Oh ja.
Also nicht nur, wie ich andere bewerte, sondern die Erwartung, wie die anderen eigentlich mich bewerten.
Das ist ein immens wichtiger Aspekt sozialer Interaktion, ja.
Die Studie belegt nämlich, dass auch diese Erwartungshaltung extrem konstant ist.
Mhm.
Also wenn du als Zuhörer an Tisch 1 sitzt und unbewusst denkst, hey, diese drei fremden Leute hier, die finden mich echt klasse.
Ja.
Dann stehst du auf, gehst an Tisch 2 zu komplett neuen Leuten und bist wieder fest davon überzeugt, die hier mögen mich auch.
Genau, und das funktioniert auch in beide Richtungen.
Wie meinst du das?
Naja, wer an Tisch 1 dachte, er wird abgelehnt oder die finden ihn seltsam, nahm diese gefüllte Ablehnung direkt mit in den nächsten Raum.
Oh wow, das ist hart.
Ja, was uns allerdings auch zu einer ganz wichtigen Differenzierung zwingt. Denn die Forscher betonen, dass nicht wirklich alles an unserem Urteil starr ist.
Okay.
Wir müssen zwischen dem globalen Eindruck und spezifischen Eigenschaften unterscheiden.
Ah.
Bei Traits spezifischen Effekten, also wie zum Beispiel der Beurteilung von Gewissenhaftigkeit oder Agentik, da sahen die Forscher eine viel geringere Stabilität.
Ah, das erklärt den Mathe-Test.
Ganz genau. Wenn du beim Kennenlernen denkst, jemand ist total entspannt, aber beim SAT-Test merkst du, dass dein neues Team völlig planlos und inkompetent ist,
ja,
dann bewertest du deren Gewissenhaftigkeit oder Intelligenz in diesem Moment tatsächlich schlechter. Der Kontext formt das spezifische Urteil.
Okay, das beruhigt mich etwas.
Aber, und das ist der entscheidende Punkt, der globale Vibe bleibt.
Der globale Vibe?
Deine grundsätzliche Einteilung in, das sind gute, wohlwollende Menschen oder eben, das sind egoistische, schwierige Menschen, das überdauert den Mathefehl.
Okay, also wir haben jetzt die Entwicklungspsychologie von Bowlby durchquert, wir haben moralische Abgründe diskutiert und die Mathematik des Strukturmodellierungsverfahrens verstanden.
Ja.
Was bedeutet dieses ganze Wissen nun eigentlich für unseren Alltag? Wenn wir jetzt wissen, dass dieser Filter so real und massiv ist, wie nutzen wir das?
Die Forscher leiten daraus extrem handfeste Implikationen ab, etwa für die Personalbeschaffung.
HR, okay.
Unternehmen geben ja ein Vermögen für Assessment Center aus, um Führungskräfte zu finden.
Oh ja.
Wenn HR-Verantwortliche nun verstehen, dass die Art, wie ein Bewerber seine Mitbewerber in einer Gruppenaufgabe bewertet,
ja,
dass das zu einem großen Teil seinen eigenen Passiver-Effekt offenbart, das wird zu einer echten Goldmine.
Ah, warte mal. Wenn ein Kandidat im Assessment Center also die anderen Teilnehmer hinterher als, keine Ahnung, inkompetent, feindselig oder irgendwie wenig kooperativ beschreibt,
mhm,
dann sagt er dem Personaler in Wahrheit gar nicht so viel über die Qualität der anderen Kandidaten.
Richtig.
Er präsentiert eigentlich gerade völlig ungefragt sein eigenes inneres Arbeitsmodell. Er zeigt dem Unternehmen, mit was für einer schmutzigen Brille er morgen ins Büro kommen wird.
Exakt.
Und wie er zwangsläufig über seine zukünftigen Kollegen denken wird.
Ein unbezahlbarer Einblick für jedes Unternehmen. Und eine weitere faszinierende Anwendung sehen die Autoren in der klinischen Praxis, speziell in der Gruppentherapie.
Oh, das macht Sinn.
Für Therapeuten ist es ja oft ein super langer, mühsamer Weg, die tiefen, unbewussten Filter eines Patienten aufzudecken.
Klar.
Aber in einer Gruppensitzung passiert das live. Wie ein Patient die anderen Therapieteilnehmer wahrnimmt, ist ein direkter, unzensierter Spiegel seiner verinnerlichten Stereotype.
Mhm.
Wenn ein Patient also das Gefühl hat, die gesamte Therapiegruppe sei gegen ihn oder wolle ihm nichts Gutes, dann weiß der Therapeut, das ist nicht die objektive Realität dieses Raumes.
Sondern?
Es ist eine Projektion seines globalen Filters, mit dem er auch draußen durch die Welt läuft. Und das ist ein perfekter, direkter Ansatzpunkt für die therapeutische Arbeit.
Das ist wirklich faszinierend. Wenn wir diese ganze Analyse jetzt mal für dich als Zuhörer zusammenziehen. Wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens damit, zu glauben, wir seien absolute objektive Beobachter.
Oh ja.
Wir treffen jemanden Neues, wir scannen sein Verhalten, seine Worte, seine Gestik. Und dann fällen wir ein vermeintlich glasklares, rationales Urteil. Ein toller Typ oder ein völliger Idiot.
Genau.
Aber diese Studie zertrümmert diese Illusion der Objektivität ziemlich gründlich, finde ich. Ein gewaltiger Teil unseres ersten Eindrucks ist gar keine Reaktion auf unser Gegenüber. Es ist einfach das Abspielen eines alten Tapes.
Wir vermessen unsere soziale Umgebung eben nicht wie ein neutrales Instrument. Wir legen eigentlich immer unsere eigene vorfertigte Schablone darüber.
Und das bringt mich zu einem Gedanken, der das Ganze vielleicht noch einen kleinen Schritt weiterführt.
Da bin ich gespannt.
Wenn ein Drittel unserer Wahrnehmung von neuen Menschen bereits von unseren eigenen inneren Filtern vorbestimmt ist, noch bevor wir überhaupt Hallo gesagt haben, dann bedeutet das ja letztendlich, dass wir unsere eigene soziale Realität permanent selbst erschaffen.
Ja.
Wenn ich Feindseligkeit erwarte, strahle ich auch Misstrauen aus.
Richtig.
Mein Gegenüber merkt das, reagiert darauf vielleicht abweisend und zack, mein negativer Filter fühlt sich komplett bestätigt. Wir erschaffen da unsere eigene selbsterfüllende Prophezeiung.
Ein Mechanismus, dem man sich eigentlich kaum entziehen kann. Der aber völlig neue Perspektiven eröffnet, wenn man sich seiner einmal wirklich bewusst ist.
Und genau das ist die Frage, mit der wir dich aus diesem Deep Dive verabschieden wollen. Da wir nun wissen, dass dieser automatische Kamerafilter in unserem Kopf existiert, wie können wir ihn eigentlich aktiv hacken?
Gute Frage.
Wenn du morgen in ein wichtiges Vorstellungsgespräch gehst oder, ein erstes Date hast, wie kannst du da kurz die Pause-Taste drücken und dich fragen, sehe ich gerade wirklich die Person, die mir da gegenüber sitzt? Oder betrachte ich eigentlich nur das Spiegelbild meiner eigenen Erwartungen?
Mhm.
Achte mal ganz bewusst auf deine eigene Werkseinstellung. Wir hören uns beim nächsten Mal.